Bin ich drauf? Ja, ich bin drauf. Dein Heiliger Geist uns führ und leit. Das passt sehr gut zur Predigt heute. Wir sind ja heute auch an dem Punkt angekommen, Gott der Geist. Jetzt muss ich nur kurz schauen, ob die Renate Marx da ist. Ist die da? Sehe ich die gerade? Nicht da. Gut. Okay. Gott der Heilige Geist und erster Advent, das kriegt man ja fast nicht zusammen. Es spielt aber keine Rolle, wir kriegen das hin. Und die Ankunft des Herrn hat auch mit dem Heiligen Geist zu tun. Jesus, da streiten sich auch die Theologen, ist er jetzt auf der Erde oder ist Jesus im Himmel? Weil Jesus ja gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich in ihrer Mitte. Und gleichzeitig wissen wir, er sitzt zur Rechten des Vaters, von dort wird er kommen. Und darum haben sich viele geeinigt, zu Recht meine ich, dass sie sagen, ja, selbstverständlich ist Jesus unter uns, er ist sogar in uns, durch seinen Geist, der an Pfingsten auf die Erde kam. Und ich hatte das letztes Mal erklärt, das so endete quasi die Predigt letzten Sonntag mit diesem ersten Hoheitshandeln des erhöhten Jesus, Gott des Sohnes, dass dann der Vater und der Sohn den Heiligen Geist gesandt haben auf diese Erde. Und der Heilige Geist ist, wenn man so will, wesentlich länger schon bei und an der Arbeit, nämlich Gemeinde Jesu zu bauen auf der ganzen Welt. Jesus, sein Dienst war etwa 3,5 Jahre, so grob, wenn man will. Wenn man sein Leben ganz nehmen würde, waren es knapp 30, 33 Jahre. Der Heilige Geist ist schon seit über 2000 Jahren dran, Gemeinde Jesu zu bauen. Und er macht das sehr gut. Gemeinde Jesu wächst, die Christenheit nimmt zu. Weniger in der westlichen Welt, weniger in Europa, aber weltweit in besonderer Weise. Also Christentum, so es scheint es zu sein, wie die Bibel das auch sagt, wird sich durchsetzen, wenn wir die ganze Welt uns angucken. Wie gesagt, in unseren Breitengraden sieht es noch ein bisschen anders aus und deswegen wollen wir ja fleißig mithelfen, dass sich das ändert. Amen. Ja, dass eben hier auch in Deutschland, Europa noch Menschen zum Glauben kommen und erkennen, um was es geht. Bevor Jesus damals gekommen ist, und jetzt kommen wir in diese Advents- und Weihnachtszeit hinein, die ich ambivalent bewerte. Also das hat zwei starke Pole. Auf der einen Seite geht es um das wichtigste Ereignis der Menschheitsgeschichte. Gott wird Mensch. Christ, der Retter, ist da. Gewaltig. Und wir haben es gesungen. Da ist jemand abgestiegen. Der König wurde Kind. Jesus kam auf die Welt. Gewaltig, was er getan hat. Das finde ich also toll. Und er ist das wahre Licht. Finde ich super. Und auf der anderen Seite sehe ich einen Geist der Lüge in den nächsten Wochen. Des Betruges, der Täuschung, dieses Süßliche, dieses Nette und die Menschen begreifen nicht, um was es wirklich geht. Und da müssen wir aufpassen. Und da wollen wir als Christen, als Gemeinden zumindest diese Zeit nutzen, um auf das hinzuweisen, worum es denn geht. Nicht, dass in den Kaufhäusern solche Lieder, wie wir das gerade gesungen haben, überall zu hören sind und die Leute denken gar nicht an, was es da wirklich, was da drin ist in diesen Texten. Dass wir da, wenn es geht, in kleinen Impulsen immer wieder auch die Leute darauf hinweisen. Manche sind auch offen in dieser Zeit. Ja, also das hat immer so beides, diese Zeit der Lichter und des Glanzes und in den Herzen ist es doch dunkel. Aber in unseren Herzen ist es nicht dunkel, stimmt's? Weil Jesus in uns wohnt oder weil der Heilige Geist in uns lebt. Da streiten wir jetzt nicht drum. Wer da jetzt genau drin ist, die streiten sich übrigens auch nie. Diese 3 in 1 oder einer in 3. Gut, also wir gehen das mal an zusammen, Gott, der Heilige Geist. Und ich habe ein, oh, das sieht doch schön aus. Und das ist das, was so die Menschen auch immer wieder damit verbinden, die Taube. Weiß nicht, ob Taubenzüchter unter uns sind, Brieftauben und diese Dinge gibt es ja auch. Aber die Taube ist eines der wesentlichen Symbole, auch in der Kunst, wenn es um den Heiligen Geist geht. Immer und immer wieder taucht sie auf, die Taube. Entweder mit solchen Strahlen, so dieses Licht, diese Herrlichkeit wie links oben, oder rechts unten, das mit dem Feuer, wo auch Feuerflammen sind, wo etwas ausgeht, etwas, was mit Feuer zu tun hat. Wenn wir an Pfingsten denken, es erschienen dann wie so Feuerzungen, Feuerflämmchen auf, setzten sich auf jeden von ihnen. Das ist ja auch ganz spannend. Das ist heute, aber jetzt Pfingsten nicht das Thema, aber der Heilige Geist, der oft auch mit Feuer in Verbindung gebracht wird. Einmal dieses Feuer im Sinne von Brennen, von Licht bringen, von Lodern für Jesus und ich brenne im Geist und sei Feuer für Jesus, so, aber auch Feuer im Sinne von Läuterung, von Reinigung, durchs Feuer geläutert, siebenfach geläutert ist das Wort, heißt es mal, ich glaube Gold oder so, wo einfach Dinge in Wert haben, wenn sie der Feuerprobe standhalten. Weißt du, und ich könnte mir vorstellen, im Leben eines jeden Menschen, auch im Leben von uns Kindern Gottes, gibt es manchmal solche Zeiten der Feuerprobe, wo man sich fühlt, wie wenn es gerade durchs Feuer geht. Wo mal was getestet wird, wo mal geguckt wird, ja, wie sieht's denn aus? Jetzt prüfen wir mal das, was du sagst. Jetzt prüfen wir mal deinen Glauben. Jetzt wollen wir mal testen, ob er feuerbeständig ist. Das ist für uns in der westlichen Welt, zeigt sich das meistens vielleicht in Krankheiten oder in solchen Dingen. Aber existenziell, also wenn wir jetzt an die meisten, die Mehrheit der Christen denken in anderen Ländern, die erleben das manchmal jeden Tag. Extremste Armut. Können wir uns nicht vorstellen, ja, was da ist, so diese Verfolgung um Christi willen. Das ist dann so, dass manche Stühle in Gemeinden frei sind, weil der normalerweise da sitzt, im Gefängnis ist. Stell dir mal vor. Gerade in Nordkorea oder auch in manchen islamischen Ländern ist es so, auch in China teilweise, dass die Leiter der Gemeinde oft gar nicht mehr bekannt sind, weil die schon so viele Jahre im Gefängnis sitzen. Und da wird dieser Glaube getestet, wo das Feuer kommt und diese Not und man schaut und wie sieht's aus. Und dann natürlich das mittlere Bild. Das ist natürlich, so kennen wir das aus dem Jesus-Film, ja, also da gibt es ja verschiedene Verfilmungen. Und das ist so der Klassiker, wo eben dann die Taube auf den Herrn flattert und ja, ganz beeindruckend. Ich habe dann dem David gesagt, schau mal, so sieht Jesus aus. Und dann hat er gesagt, nee, so sieht er nicht aus. So sieht er nicht aus. Dann habe ich gesagt, ja, wie sieht er denn aus? Das weiß er auch nicht, aber so sieht er nicht aus. Sage ich, stimmt, so sah er nicht aus. Wie auch immer aussah. Wir machen uns da kein Bild, die Menschen machen das und wir gehen gleich wieder weiter. So, Predigten über den Heiligen Geist zum Nachhören. Also wir haben da schon hier etliches gehört und ich möchte uns einfach auch da ermutigen, auch Geschwister, die vielleicht da nicht dabei waren oder die frisch zur Gemeinde gekommen sind, es geht nicht quasi jedes Jahr oder alle, also ständig immer zu wiederholen. Ich versuche schon immer wieder auch Dinge öfters zu sagen, aber manchmal ist es einfach wichtig, dann das nochmal sich zu besorgen. Im Internet kann man das nachhören oder sich bei den Technikmenschen hinten melden und sagen, das würde mich jetzt doch mal interessieren, was wurde denn hier mal gesagt, zum Beispiel zu den Gaben des Heiligen Geistes oder bei Prophetie, Zungenrede, Wirkungen, Wesen und so, weil das waren verschiedene Predigten und jetzt geht es heute um Gott den Geist, da kann ich ja schlecht 5 Predigten zusammenfassen und das geht ja alles gar nicht. Und das ist ganz arg wichtig, nutzen wir die technischen Möglichkeiten, die wir haben. Ja, ich denke das oft, deswegen ging es mir auch manchmal, wenn jemand das interessiert und eine Woche später erst zur Gemeinde kommt, dann hat er es verpasst, oh schade. Aber das kann es ja nicht sein. Ja, das heißt, dann gibt es doch andere Mittel und Möglichkeiten, sich das nochmal anzuhören. Es gibt natürlich auch andere Literatur und Bücher und so. Aber wenn du wissen willst, was hier gesagt wurde zu diesen Themen, dann hak mal bei den Technikern nach. Da gibt es dann diese CDs. Man kann sich das dann gerne nochmal anhören. Das ist wichtig. So, um ein geistliches Thema, das gilt nicht nur für den Pastor, das gilt eigentlich für uns alle. Aber nicht jeder hat die Zeit dafür, aber um ein geistliches Thema sinnvoll, zielführend, biblisch zu erarbeiten, meine ich, braucht es immer 4 Schritte. Das ist wie beim Stuhl, in der Regel hat er 4 Beine, in der Regel hat das Auto 4 Räder, das macht einfach Sinn, dann ist es irgendwie ausgewogen. Man könnte auch mit 3 Stuhlbeinen sich irgendwie, mit 2 ging es auch noch, der Melkhocker hat glaube ich nur 1, also man kann das irgendwie hinbekommen, aber um ganz sicher zu gehen, braucht es 4 Säulen, um da was sagen zu können. Man müsste quasi erstmal gucken, weil wir Christen sind, welche Bibelstellen sagen etwas zu diesem Thema? Egal was für ein Thema, heute jetzt zum Beispiel Heiliger Geist. Was für Bibelstellen gibt es da? Und es gibt in der Regel eine Menge an Bibelversen, ganz viel. Und um ausgewogen zu sein, egal zu welchem Thema, egal welches geistliches Thema das ist, möchte ich in der Regel alle Bibel, nicht ein paar, oder nicht nur Neues Testament, oder nicht nur alle, alle lesen, im Idealfall auch studieren. Studieren bedeutet eben nicht nur, jetzt habe ich es gelesen, sondern vergleichen, was entspricht wem, wo gibt es eine Frage, was erklärt was und so. Das zweite ist, man könnte mal gucken, man sollte gucken, im Idealfall, das ist ein Idealfall, man schaut, haben denn in der Kirchengeschichte schon Menschen, gläubige Leute, etwas zu dem gesagt? Zum Beispiel, das ist ganz interessant, in den ersten Jahrhunderten. Weißt du, wir sind jetzt im Jahr 2011. Das hätte Paulus nie geglaubt, dass das so lange geht. Nie. Keiner der ersten Christen dachte jemals im Jahr, von mir aus 112, dass es mal im Jahr 2011 gibt. Stellt euch mal vor. Das ist so ähnlich, wie wenn ich frage, ist jemand da, der glaubt, es gibt mal das Jahr 18.917? Da sagt doch jeder, aber komm, niemals. Und so war das auch. Die dachten niemals, dass es so lange geht. Es ging aber so lange. Das heißt, es ist interessant zu schauen, was haben denn die Leute gesagt damals, die noch nah dran waren? Was haben denn Leute gesagt, die den Johannes, den Apostel Johannes, noch live erlebt haben? Oh, wenn es da Aufzeichnungen gäbe, die würde ich mir sofort kaufen. Ein Video. Ah, Johannes ist blau. Oh, kommt alle. Das ist der, der mit Jesus war. Und dann sind sie gekommen und wollten von dem hören. Der hat keine Bücher verteilt, auch keine DVDs oder CDs. Der hat einfach erzählt. Und die haben die Ohren gespitzt, die konnten auch nicht mitschreiben, so wie wir das heute kennen, oder das Diktiergerät. Ich nehme es auf, ging alles nicht. Die haben zugehört. Oh, der war dabei. Oh. Ja, die ersten Christen, so die ersten Generationen, auch nach Pfingsten. Wie war denn das damals? Du, da kommt einer, der kennt jemand und der hat mit dem Lukas zu tun gehabt und das war doch der, der das Evangelium, oh, ich komme auch, möchte ich hören. So war das damals. Kirchengeschichtliche Quellen, was sagen denn die zu diesem Thema? Dann, selbstverständlich, gibt es Bücher aller Richtungen. Nicht nur die, die mir entsprechen. Das ist nichts. Immer gern auch die Position von jemand lesen, der das ganz anders sieht. Da lerne ich ganz viel, das finde ich sehr wichtig und spannend. Und nicht nur das, was mich eh bestätigt, das ist zu einfach. Also Bücher aller Richtungen, also man kann nicht alle Bücher lesen, aber man kann mit der Zeit gucken. Also häufig ist es so, dass man heute ein Buch lesen kann statt 20 andere. Da habe ich früher einen Fehler gemacht. Ich glaube 2000 Bücher christliche gelesen bisher in meinem Leben. Heute bräuchte ich nicht mehr so viele. Es war vieles umsonst. Ja, da waren ein paar dabei, da hätte ich 100 gespart, aber das wusste ich halt nicht. Ja, das Bücher machen sich ja kein Ende und heute wird es durch das Internet ist es enorm. Du kommst gar nicht durch, du kannst gar nicht dich so viel mit den Dingen beschäftigen. Aber es ist hilfreich, da mal Positionen auch von anderen zu hören. Und natürlich auch die eigene Erfahrung. Wie ging es denn mir damit, mit diesem Thema? Ist auch eine wichtige Sache, die sollte nicht fehlen. Was habe ich an guten Erfahrungen gemacht, was habe ich an schlechten Erfahrungen gemacht mit diesem Thema? Warum ist es denn so, wie es war? Was hat es für Gründe? Wie kam ich denn zu dem Thema eigentlich? Wie stieß ich da drauf oder wurde ich drauf gestoßen? Das ist sehr interessant, sich solche Fragen zu stellen. Und zusammenfassend ist das mit ein Grund, warum im Neuen Testament, der Paulus schreibt es, glaube ich, dass er sagt, die Lehrer, also es gibt die Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Hirte ist Pastor, Hirten und Lehrer gehören auch eng zusammen. Hirten und Lehrer. Und das heißt, dass die ein umso härteres Urteil empfangen. So steht es wörtlich, ein härteres Urteil. Damit ist gemeint, auf die wird ganz besonders hingeguckt mit der Lupe. Und sie sind da von wem? Von Jesus selber. Und vom Heiligen Geist auch, weil der Heilige Geist ist ein Geist der Wahrheit. Und wenn ein Verkündiger zum Beispiel etwas erzählt, was Lüge ist, dann wird es schwierig mit dem Heiligen Geist der Wahrheit, weil der will, dass Wahrheit verkündigt wird und nicht Lüge. Ja, solche Dinge. Also darum ist es hilfreich. Und meine Erfahrung ist oft, dass Menschen oder wir oder ich, dass wir in der Gefahr stehen, dass wir da einzelne Dinge weglassen, ja, oder dass zum Beispiel nur aus der Erfahrung argumentiert wird, ich habe das so erlebt. Ja, oder ich habe gelesen das. Und dann sagt er, ich habe gelesen das und er sagt, ich habe aber das erlebt. Und was machen wir jetzt? Und dann sagt er, ja, aber das Wort sagt doch, ja, ich habe aber gelesen und ich habe erlebt. Und lauter solche Dinge. Und um das einzuordnen, braucht es, meine ich, diese ganzen vier Sachen. So jetzt auch für heute Gott als Gott der Heilige Geist. Nicht diese allen speziellen Themen, über die schon gepredigt wurde, sondern ein paar andere Dinge dazu. Die Lehre über den Heiligen Geist nennt man Pneumatologie, Pneuma von Luft, Luftdruck, Pneumatik, wie Ruach im Alten Testament, Hauch, Wind. An Pfingsten war ein Brausen. Ja, also immer wieder dieses mit diesem Wind. Jesus hat gesagt, den Wind kann man gar nicht sehen, aber man sieht, wenn sich die Blätter bewegen. Den Heiligen Geist sieht man nicht, da ist er oder so, aber man sieht die Auswirkungen. So, die Pneumatologie, diese Lehre über den Heiligen Geist. Und natürlich, wie bei allen Lehren, zu allen Themen, gibt es auch hier welche, die das übertreiben, andere untertreiben das. Manche untertreiben, andere übertreiben. So. Es gab auch schon ziemlich gewaltige, kirchengeschichtlich wichtige Spaltungen. Spaltung ist ja, wenn sich was trennt, wenn was auseinanderbricht. Spaltung ist nie gewollt. Spaltung ist nicht gewollt, zumindest nicht von Gott. Die Bibel sagt mal an einer Stelle, es müssen Parteiungen sein, damit die Bewährten offenbar werden. Parteiungen. Manchmal ist es wichtig, dass Leute sagen, Leute, so geht's nicht. Ich kann nicht mehr mitgehen. Schluss, aus. Und dann fange ich was Neues an. Das hat so, ihr seid auf dem falschen Weg und so, das hat es immer gegeben. Und Gott sagt, es müssen manchmal Parteiungen sein, damit die Bewährten offenbar werden. Aber so dieses Spalterische, dieser Spaltgeist, sagt man, der ist eher von der anderen Seite, vom Durcheinanderbringer. Und es gab eine ganz große Spaltung im 11. Jahrhundert, zum Beispiel damals, wo sich aufgrund dieser Lehre über den Heiligen Geist sich diese orthodoxe und die römisch-katholische Kirche, da gab es plötzlich ging's in diese anderen Richtungen. Oder wenn wir auch später denken, Martin Luther, da kam dann die protestantische Kirche, da ging was auseinander. Und dann, wenn man jetzt also die evangelische Kirche weiternimmt, dann irgendwann entstanden die Freikirchen, da ging wieder was auseinander. Und man kann sich etwas merken, wie bei den Wurzeln eines Baumes auch. Je weiter die Wurzeln runtergehen, desto mehr verzweigt sich, stimmt's? Gell, am Anfang sind es noch richtig große Wurzelteile und dann wird es immer kleiner, geht es immer mehr auseinander. Und wenn man jetzt die Freikirchen anguckt, oh, ein Heer an Freikirchen. Ja, und das ist manchmal auch schwierig für jemand aus den Landeskirchen, dass er sagt, ja du, was seid ihr jetzt, wo gehört ihr jetzt dazu? Die heißen so, die heißen so, die heißen so. Weißt du, ich bin katholisch. Und ob ich hier wohne oder in Afrika bin oder dort, bin katholisch und ist klar. Und ist immer ähnlich. Stimmt. Ja. Und jetzt muss man schauen, warum das so ist. Denominationen, Gezänk. Ja. Das streiten sich, wer ist auf der Richtige, wer ist der Falsche. Das gibt es im Kleinen und eben im Großen. Übrigens, an der Frage des Heiligen Geistes haben sich auch schon ganze Ehen getrennt. Gemeinden wurden, Familien wurden gespalten. Ja, ich erinnere mich an eine Situation in einer Gemeinde, wo auch im Schwarzwald war das, da ist der Riss durch eine Familie durch, anhand der Frage über den Heiligen Geist. Und dann sind die Kinder an die Gemeinde und die Eltern in die. Früher sind sie zusammen. Also da steckt schon scheinbar was drin an dieser Frage. Irgendwas muss da dran sein, dass sich so viel dran entzündet. Gut, jetzt kommen wir wieder zu diesem Bildchen, dass wir das nie vergessen. Das wissen wir, Dreieinigkeit, Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Das wird jetzt demnächst dann nicht mehr so oft kommen. Heute nochmal. Und jetzt eben wieder das ein bisschen komplizierter, aber doch umso wichtiger, so, ist, ist nicht und so, also Gott ist und ist nicht und Jesus ist nicht der Vater und ne, diese ganzen Dinge. Einfach dran denken und wenn heute das jemand zum ersten Mal sieht, ist es sehr, sehr wichtig, dass man das begreift. Das ist ein Modell, ist übrigens schon ziemlich alt, ich glaube 13. Jahrhundert oder noch älter, dass man versucht hat, es irgendwie deutlich zu machen und es hat sich bis heute gehalten. Es gibt meines Wissens nach kein besseres Modell wie die Dreieinigkeit Gottes, auch noch ein bisschen greifbarer zu machen. Okay, also das dazu. Heute möchte ich nur über drei Dinge etwas sagen, was den Heiligen Geist angeht. Und zwar einmal, dass der Heilige Geist Gott ist. Das haben wir jetzt ja gesehen, das ist uns auch klar, wahrscheinlich theoretisch, aber ich möchte noch ein paar Bibelstellen dazu deutlich machen. Eine Bibelstelle, die habe ich hier gar nirgends drauf, da sagt Jesus mal, Gott ist Geist. Und die ihn anbeten wollen, die müssen, sagt Jesus, ganz selten. Wir sollten es auch selten sagen. Wir sagen es oft viel zu viel. Müssen, du musst. Jesus hat es ganz wenig gebraucht, müssen. Hier sagt er es. Die müssen ihn in Geist und in Wahrheit anbeten. Gott ist Geist. Also das wäre so auch so ein Hinweis, dass es tatsächlich ist, der Heilige Geist ist Gott. Und hier gibt es noch viele andere, noch mehr, aber einige Stellen, die uns das zeigen. Der Geist unseres Gottes, so schreibt der Paulus, oder im Alten Testament, ist eine Prophetie, die Jesus später auch aufgreift, der Geist des Herrn ist auf mir. Also der Geist des Herrn, der Geist Gottes, der Geist meines Vaters, der göttliche Geist ist auf mir, nicht irgendein anderer. Gibt ja noch andere. Prüft die Geister, ob sie aus Gott sind, heißt es mal. Der Geist des Herrn ist auf mir. In Lukas steht es, dass Jesus es auf sich bezieht. Oder in Matthäus 10, Vers 20, der Geist eures Vaters, der also vom Vater kommt, der mit dem Vater zu tun hat, der mit diesem Gott Vater zusammenpasst. Oder in Apostelgeschichte 16, Vers 7, da heißt es, der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht. Der Geist Jesu, nicht der menschliche Geist, sondern der Geist, der mit Jesus so eng kooperierte. Und wir haben es ja letztes Mal gehört, nach der Taufe Jesu heißt es dann, dass er voll des Geistes wohin geführt wurde? Nicht ins Einkaufszentrum, in die Wüste. Gell? Wie kann der Geist einen dahin führen? Da ist doch nichts los und Versuchung und Teufel wartet auf mich. Ja, manchmal geht es halt auch so einen Weg. So war das bei Jesus gleich zu Beginn. Römer 8, Vers 9, Römer 8 ist ein Kapitel überhaupt über den Geist. Römer 5 ist über die Gnade, Römer 6 über die Sünde, Römer 7 über Gesetz und Römer 8 über Geist. Dann kommt Römer 9 bis 11 über Israel, das ist ganz spannend. Römer 12 über Obrigkeit und so, Römerbrief. Römer 8, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt, also der Geist Gottes, dieser göttliche Geist, wenn der wirklich in euch wohnt, dann, und dann kommen solche Passagen. Oder 2. Korinther 3, Vers 17, dort heißt es, dass wir alle verwandelt werden in das Bild, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, und zwar in das Bild Jesu. Und dann steht dort, wie es vom Herrn, dem Geist geschieht. Nicht wie es vom Herrn Jesus geschieht oder vom Herrn, dem Vater, sondern wie es vom Herrn, dem Geist geschieht. Der Heilige Geist ist derjenige, der Menschen verändern kann, der Menschen umgestalten kann, der etwas bewirkt in uns, was vorher nicht da war. Das kann der Heilige Geist schaffen. Das ist ein schöpferischer Geist, der Geist Gottes, wie es vom Herrn, dem Geist geschieht. Und nochmal ein paar Bibelstellen dazu, dass der Heilige Geist tatsächlich Gott ist, weil diese ganzen Attribute, diese Bezeichnungen auf ihn zutreffen. Es heißt, dass der Heilige Geist allwissend ist. Allwissend ist kein Mensch, allwissend. Alle Attribute mit all gehören zu Gott, ist göttlich. Ja, wie auch allgegenwärtig, das ist niemand. Ja. Aber Gott ist auch der Teufel nicht übrigens. Satan ist nicht allgegenwärtig. Satan ist nicht auf der Ebene mit Gott. Satan ist kein göttliches Wesen. Satan ist kein Gott in diesem Sinne. Er ist ein gefallener Engel. Kein Gott. Der Fürst dieser Welt ist kein Gott. Der Teufel ist kein Gott. Vater, Sohn und Heiliger Geist, die sind Gott. Aber der Teufel ist kein Gott. Allwissend, allgegenwärtig, das trifft auf den Heiligen Geist zu, weil er göttlich ist. Allmächtig, das sind jetzt diese ganzen Bibelstellen lasse ich weg, nur dass ihr seht, da gibt es ganz viele biblische Hinweise. Er ist ein Geist der Wahrheit. Und als ich damals diese Predigtreihe gemacht habe, weiß ich noch, habe ich immer damit begonnen, mit diesem Gebet am Anfang der Predigt, O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein. Verbreite Licht und Klarheit, verbanne Trug und Schein. Gieß aus dein heilig Feuer, zünd Herz und Lippen an, dass jeglicher Getreuer den Herrn bekennen kann. Ein ganz altes Lied über Gott, den Geist. O komm, du Geist der Wahrheit. Und wir könnten jetzt sagen, auch ähnlich wie es die Claudia vorhin sagt, er ist doch da. Muss doch nicht sagen, dass er kommen soll. Er ist doch da. Wenn er allgegenwärtig ist, ist er ja da. Aber in diesem Lied, und es geht ja weiter in den Strophen, wird ausgedrückt, wir wollen auch, dass du wirkst unter uns. Wirke unter uns. In meinem Leben, in unseren Familien, in den Gottesdiensten, in Kleingruppen, in unserer Stadt, wirke du. Nicht einfach, du bist da, du darfst auch wirken. Wir wollen dir nicht im Wege stehen. So ist es gemeint. Wahrheit, Heiligkeit, es steckt im Namen schon drin. Der Heilige Geist, der hat ein ganz großes Problem mit meiner und deiner Sünde. Die Bibel sagt, da komme ich gleich drauf, wenn der Heilige Geist und Sünde zusammenkommen, dann zieht er sich zurück. Das mag er nicht, das gefällt ihm nicht. Und da sagen viele, das ist diese taube Natur. Wer schon mal in Venedig war oder auch in Villingen, ist ja fast das Gleiche. Wenn die Tauben irgendwo sind in der Stadtmitte, wir machen, also ich jetzt nicht mehr so, aber der David, sage ich, los, fang sie, und dann rennt er los und man weiß immer, man kriegt die Taube nicht. Warum? Scheues Wesen. Bam, 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 und sie flattert weg. Und so sagen manche, so hat der Heilige Geist auch so einen Wesenszug an sich, dass er auch dann sich schnell mal verabschiedet, wenn das so nicht so passt. So. Also gerade Sünde und so, das sind Dinge, die ihm gar nicht liegen. Ja, das gefällt ihm nicht. Ist ein Geist des Lebens, Römer 8, Vers 2 steht das. ist dieser Geist des Lebens in uns, nicht der Geist der Sünde und des Todes. Ja, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus hat dich freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. So steht es da. Pastoren müssen immer die Bibel auswendig lernen. Das ist immer ein bisschen schwierig, bis sie das dann hinbekommen. Aber manchmal klappt es dann einigermaßen und ist dann hilfreich, so diese Bibelstellen im Geist des Todes. Weisheit, ein Geist der Weisheit. Weisheit meint nicht etwas erlerntes Wissen, sondern Weisheit geht über das menschliche Wissen hinaus. Wo er sagt, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Das ist ja genial. Deswegen gibt es auch eine Gabe, ein Wort der Weisheit, Wort der Erkenntnis, Dinge, die man nicht wissen kann oder wo jetzt überhaupt nicht klar sind, plötzlich kommt Klarheit hinein. Geist der Weisheit. Da beten wir auch immer wieder drum, zum Beispiel auch wenn wir jetzt am Dienstag, wenn wir Gesamtleitungskreis haben, beten wir ganz oft drum, dass Gottes Geist uns diese Weisheit gibt, die wir brauchen. Weisheit. Nicht menschliche Klugheit oder Intelligenz. Das haben auch ungläubige Menschen. Das hat nichts mit Gott zu tun, sondern übernatürliche Klarheit und Weisheit in Fragen. Liebe, dieser Geist der Liebe und der Besonnenheit und der Kraft, gell, wir kennen auch diese Stellen, dass Gott uns so einen Geist gegeben hat, keinen Geist der Furchtsamkeit. Angst kommt nicht vom Geist Gottes. Angst kommt aus einer anderen Ecke. Der Geist Gottes hat mit Liebe, mit Kraft, mit diesen Dingen zu tun. Und im 1. Korinther 2 heißt es, dass der Geist Gottes alle Tiefen erforschen kann. Der kommt überall rein. Es gibt für ihn, wir können das sagen, keine knifflige Aufgabe, die er nicht lösen könnte. Vielleicht gibt es welche von uns, die so gern so Denksportaufgaben lösen. Und man denkt, Mensch, wie mit den Zahlen oder mit irgendwelchen Figuren oder so. Mensch, wie geht denn das? Ich komme nicht drauf. Oder mit so Würfel oder was auch immer gibt. Das wäre für den Heiligen Geist auch kein Problem. Der kennt die Lösung, bevor du das Problem nennst. So ist der gewaltig. Ja, weil er göttlich ist. Ja, das finde ich immer klasse. Er kennt schon die Lösung, bevor ich das Problem überhaupt sage. Ja, das würde ich mir manchmal auch gern wünschen. Aber wir sind eben da auf einer anderen Ebene. Zweitens, wenn er Gott ist, ist es auch ganz wichtig, dass der Heilige Geist in der Bibel als Person beschrieben wird. Als Person. Jesus beschreibt es ausführlich in Johannes Kapitel 14, wo er darüber lehrt, dass da einer kommen wird und wie der so ist und so, dass man den Eindruck hat, der redet wie über einen Menschen. Der kommt dann ein und der lehrt euch, der führt euch in alle Wahrheit. Wie wenn dann ein neuer Rabbi, ein Meister auftaucht, ein Lehrer, und er sagt ja auch ein Lehrer, ein Tröster, ein so, also wie eine Person. Und er beschreibt diesen Heiligen Geist als jemand, der eben lehrt, der bleibt, der erinnert, der Zeugnis gibt, der hört, der spricht, der sagt, der sendet, der beruft, der Gaben verteilt, der führt. Das hört sich ja, wie ein Mensch an, wie eine Person. Und darum gilt auch, das sagen auch einige Bibelstellen, dass man den Heiligen Geist belügen kann. Das ist interessant, er ist ja die Wahrheit, er weiß es ja. Aber man kann einfach auch ihn anlügen und die Folge wird sein, dass er sich dann zurückzieht. Das gefällt ihm nicht. Dass er das weiß, dass es falsch ist, ist keine Frage. Und trotzdem gilt es hier, sei nicht unehrlich Gott gegenüber. Wenn du Menschen nicht alles sagen willst, sag Gott alles. Sag ihm alles. Bitte geh mit Gott anders um wie mit Menschen, weil er ist Gott. Also Gott etwas zu verheimlichen oder zu verschweigen, das ist töricht. Ich sage es mal ein bisschen nett, es ist töricht. Sei doch nicht töricht. Gott etwas, das machen wir nicht, das mache ich nicht. Du musst nicht jedem Menschen alles sagen. Vielleicht musst du nicht mal einem Menschen alles sagen. Aber Gott sag alles, bitte. Das ist wirklich sinnvoll. Man kann ihn angreifen, man kann ihn lästern. Da gibt es ja auch diese Stelle, dass dieses Lästern, diese Sünde wider den Heiligen Geist ganz großes Problem ist, weil die nicht vergeben wird. Das ist eine heiße Geschichte. Aber das ist heute jetzt nicht das Thema. Dann ganz spannende Aussage an Apostelgeschichte 15. Da heißt es, wie Paulus sagt, denn es hat im Heiligen Geist und uns gut erschienen, dass wir so und so. Das ist, wenn ich sage, Paul und ich haben so darüber nachgedacht, das nicht wahr, ja, ist für alle nachvollziehbar, ja, im Leitungskreis haben wir überlegt, nicht wahr, so, ja. In der Familie haben wir besprochen, das ist alles klar, aber da redet ja vom Heiligen Geist, wie wenn das ein Mitarbeiter gewesen, wie wenn das jemand war, mit dem man so Dinge bespricht, also wie ein Gegenüber, wie eine Person. Dann dieser sogenannte trinitarische Taufbefehl in Matthäus 28, Missionsbefehl, tauft sie auf den Namen des Vaters, Namen des Sohnes und Namen des Heiligen Geistes. Die Frage ist natürlich, ja, was ist denn der Name des Vaters? Was ist denn der Name des Sohnes? Ist uns klar, Jesus. Und was ist denn der Name des Heiligen Geistes? Und Jesus sagt da nichts weiter dazu. Und darum ist es auch nichts weiter dazu zu sagen. Ja? So, also dann wird so getauft. So machen wir das ja auch hier, wenn wir taufen, dass wir auf diesen dreieinigen Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist, die Menschen taufen. In den Tod nicht des Vaters, sondern des Sohnes, ja, in den Tod Jesu, so wie das auch Paulus gelehrt hat. Und da unten gibt es noch andere Bibelstellen, nur dass wir das gesehen haben, es gibt die. Jetzt ist es so, bei diesem Thema habe ich dann gedacht, ich würde jetzt gerne noch einen Punkt bringen, und zwar, um einfach da ein bisschen Orientierung zu geben, vielleicht auch, wie soll ich sagen, ein bisschen Material zum drüber nachdenken, weil das auch nicht so klar ist unter uns Christen. Und ich finde es so schön, und die Geschwister, die mich kennen, die nicht von der Gemeinde hier sind, die ich einfach von sonst kenne oder von früher aus meinem Leben, aus anderen Gemeinden, meine Eltern und wo ich herkomme, die Gemeinde von uns früher und so, dass ich immer sage, wenn die so fragen, in der Gnadenkirche, wenn die diese nicht kennen hier, und dann unter anderem erzähle ich dann immer, es gibt einen Punkt, den finde ich so außergewöhnlich schön an der Gnadenkirche Villingen, den sage ich denen dann immer. Und zwar sage ich, weißt du, bei uns, wir decken so viele Sachen ab. Wir sind nicht so, da ist so eine Weite da. Und dann fragen die ja, wie Weite? Und ich bringe es dann meistens, das finde ich immer so schön, weil es so praktisch ist. Ich sage dann, weißt du, bei uns ist es so, wenn wir zum Beispiel Lieder singen, Lobpreis, da kann sein, beim ersten Lied stehen Leute auf. Und es kann auch sein, manche stehen gar nie auf. Und beides ist okay. Ja, gibt dir das hin? Gibt es dann keine Streitereien? Sage ich, also mir ist nicht bekannt. Ich finde das richtig. Jeder darf seinen Gott so begegnen, wie er das auf dem Herzen hat. Und wir sagen nicht, du musst es so machen oder du darfst es so nicht machen. Und genau das ist bei der Christenheit so. Und das finde ich außergewöhnlich, in dieser Gemeinde. Ja? In der Gemeinde, wo ich zuvor war, war es so, Lobpreis, alle auf. Und wenn jemand nicht so drauf war, dann war die Gefahr, dass er sich das nicht getraut hat, sitzen bleiben. Weil er muss draufstehen. In der Gemeinde, wo wir herkommen, früher, da ist man, da waren Lieder, da gibt es ja Lieder, wo steht, man steht. Keiner stand. Nie. Sowas macht man nicht. Ja. Es hat was mit Ehrfurcht zu tun, und wenn man ehrfürchtig ist, bleibt man sitzen. Andere sagen, was? Bei jedem Staatsbesuch steht man doch auf. Früher hat man in der Schule, Lehrer kam rein, auf! Ja, ich glaube, bei der Lehre in der Schule ist es immer noch so. Lehrer kommt rein, auf! In meiner Ausbildung bei der Polizei, Ausbilder kommt rein, auf! Ja, was jetzt sitzen, stehen? Das Herz ist entscheidend. Du kannst aufspringen, es ist an der Schule, erinnert euch an eure Schulzeit, ihr Älteren, wenn ihr das kennt. Ihr seid vielleicht auch aufgestanden, aber innerlich blieb ich sitzen, ich stehe doch nicht auf, wenn der Lehrer XY kommt, so weit kommt es noch. Ich muss halt äußerlich aufstehen, aber innerlich bleibe ich sitzen. So ist auch bei unseren Kindern manchmal. Nach außen hin, aber innerlich, ja. Und deswegen, Gott sieht, was im Herzen ist. Und das finde ich so schön, diese Freiheit. Also, langer Anlauf jetzt zum dritten Punkt. Darf man eigentlich zum Heiligen Geist beten? Und da würden dann die unterschiedlichen Denominationen, Christen, Geschwister, Kinder Gottes sagen, auf keinen Fall, weil, oder selbstverständlich, weil. Und ich habe jetzt mal ein paar Dinge mir gesucht und will es euch einfach weitergeben. Und jeder darf für sich selber da mit Gott seinen Weg finden. Es wird hier keine Regeln geben, wie man sich im Gottesdienst zu verhalten hat bei solchen Sachen. Wenn ich ganz sage, schlimm, das fördert das Heucheln. Ja, das fördert das Heucheln. Und ich habe das erlebt, und ich habe auch teilweise früher Leute darauf angesprochen, zwar aber eher in größeren Kirchen, wo Menschen dann in der Bank standen. Und es gab welche, die wirklich gebetet haben, dass Gott den Gottesdienst segnet, und einfach stille geworden sind und sich dann hingesetzt haben. Und wisst ihr, es gab auch andere. Und es hat mir auch mal jemand gesagt, der hat gesagt, da stehe ich hin.
eins, zwei, drei, vier, fünf.
Da setze ich mich hin. Aber nach außen sah das beides gleich aus, gell? Nach außen, ui. Aber innen, nicht ui, sondern manchmal pfui. Also, auf keinen Fall zum Heiligen Geist beten, weil es gibt keine Bibelstelle, die das anweisen. Das stimmt. Steht überhaupt nirgends in der Schrift, bete den Heiligen Geist an oder bete zum Heiligen Geist. Das steht nirgendwo drin, explizit, dass man das tun soll. Also auf gar keinen Fall das machen. Ja, macht das nicht, es gibt keine Bibelstelle, die das anweist. Ihr versucht jetzt mal, wenn es irgendwie geht, bei mir links zu bleiben. Okay, vielleicht kriegen wir das hin. Dann auf gar keinen Fall, weil es aber Bibelstellen gibt, die ganz eindeutig sagen, explizit, also das steht wörtlich so drin, man soll zu Gott, dem Vater, beten. Jesus wurde gefragt, wie sollen wir beten? Und dann kommt die Antwort, wenn ihr also betet, so sagt Luther, wenn ihr also betet, sprecht nun so, Vater unser im Himmel, geheiligt werde, kennen wir, Vater unser, dieses Gebet. Eindeutig steht es so drin, man soll zu Gott, dem Vater, beten. Also nicht zum Heiligen Geist, sondern zum Vater. Und auf gar keinen Fall zum Heiligen Geist beten, weil dann, wenn man quasi ihn anspricht, Jesus nicht mehr im Zentrum steht, weil dann geht es ja nicht mehr um Jesus, da geht es um den Heiligen Geist. Also steht Jesus nicht mehr im Zentrum, bitte nicht zum Heiligen Geist beten, dann ist Jesus aus den Augen verloren und dann wird einem anderen die Ehre gegeben und der Herr Jesus, dem alle Ehre gebührt, bekommt sie nicht. Und deswegen macht man das nicht. So, das sind jetzt also Möglichkeiten, wie man das sehen kann. Und ich kenne Menschen, die das so sehen und ich liebe die und ich freue mich mit denen mit, weil Liebe vor Erkenntnis kommt. Stimmt's? Das ist so wichtig. Liebe kommt von Erkenntnis. Immer davor. Die Liebe kommt. Ich möchte jemanden lieb haben, wenn er in der Sache was ganz anderes sieht. Wenn ich dich erst liebe, wenn du es so siehst wie ich, das ist fast wie Affenliebe, das ist ein Witz. Das ist ein Tierreich, ja echt, das ist gar, was ist denn das? Jesus sagt, das ist ja keine Kunst. Das kann jeder. Mit jedem klarkommen, der dir zujubelt, der in allem so ist wie du, oh, super toll. Da brauchen wir nichts dafür. Was ist aber, wenn jemand eine völlig andere Meinung vertritt und mich das richtig wurmt? Kann ich dann sagen, ich liebe dich trotzdem, ich lass dich drücken, ich finde es zwar echt schwierig, aber komm, wir kriegen das hin, wir kriegen es hin. Aber eigentlich müsstest du doch, ja, und dann geht es los wieder. Die Liebe, das ist vielleicht der Grund, warum die Liebe so betont wird im Neuen Testament. An der Liebe wird man erkannt, nicht an den Erkenntnissen. Nicht an den Erkenntnissen, an der Liebe. Dann gibt es andere, die sagen, darf man zum Heiligen Geist beten? Selbstverständlich. Auch ganz klar, so wie die einen, auf keinen Fall, sagen die, ja, hallo, selbstverständlich, gibt es ja keine Bibelstelle, die es verbietet. Steht ja nirgends wortwörtlich drin, du darfst nicht zum Heiligen Geist beten. Die haben auch recht. So eine Stelle gibt es tatsächlich nicht, die so explizit es verbietet. Das ist übrigens auch spannend bei der Bibelauslegung, dass manche immer auf das schauen, was da steht, und andere immer das sehen, was nicht da steht. Und eigentlich gilt von dem exegetischen, von diesen Prinzipien, dass man bitte nicht mit Dingen argumentiert, die nicht dastehen. Weil dem ist ja Tür und Tor geöffnet. Und das hat man in den ersten Jahrhunderten auch erlebt. Und darum gab es Legenden, dass der Herr Jesus, als er der Sohn war des Josef und in dieser Schreinerei-Zimmermannswerkstatt war, dass er dann eben mit so einem Laubsägekasten, würde man heute sagen, sich so ein Fischchen gesägt hat und es dann in so einen Brunnen warf und plötzlich wurde es lebendig. Oh. Ach, das ist doch süß. Ja? War aber nie so. Oder dass er getöpfert hat, Ton, eine Taube, und sie angeblasen hat, und dann ist sie losgeflattert. Oh, ach, das ist doch toll. Schöne Geschichten, aber leider nicht biblisch. Bitte, wenn das nicht im Wort steht, dann das ist zwar alles nett, aber das damit kann ich nichts anfangen, das hält mich nicht am Leben. Das wäre, wie wenn wir immer so Fastfood-mäßig uns ernähren. Das ist mal nett vielleicht, aber davon leben macht keinen Sinn. Ja, es braucht schon irgendwo auch Grundlage. Also, so. Dann das Zweite, selbstverständlich, weil es Bibelstellen gibt, die zeigen, dass er Gott ist. Und wenn er Gott ist, Gott darf man ja anbeten, Gott soll man, Gott muss man doch anbeten, zu Gott darf man sprechen. Zu Gott darf man doch sprechen. Also es wäre so eine andere Argumentation, weil er Gott ist. Deshalb. Oder natürlich darf ich zum Heiligen Geist beten. Er ist doch der, der Jesus groß macht. Also er will doch Jesus verherrlichen. Was anderes hat er doch gar nicht im Sinne. Warum soll ich nicht zu jemandem sprechen dürfen, der Jesus groß machen will? Ich will ja auch, dass Jesus groß gemacht wird. So. Oder weil er eine Person ist. Das Beispiel wäre das mit dem Paulus. Der Geist und ich haben beschlossen, wir und der Geist haben sind übereingekommen, dass, als ob die da miteinander kommuniziert hätten, weil er eine Person ist. Oder in der Kirchengeschichte, ich habe gesagt, auch Martin Luther zum Beispiel, ich habe mir es überlegt, aber ich habe es gelassen, der hat einige Lieder, oder ne, schon etliche Lieder geschrieben, die auch den Heiligen Geist im Fokus haben. Sehr interessant, das wissen viele nicht, dass er Lieder, auch Paul Gerhardt zum Beispiel auch, Paul Gerhardt und andere, also die nicht jetzt erst gelebt haben, sondern schon vor einigen Jahrhunderten teilweise, die Lieder geschrieben haben, die den Heiligen Geist ansprechen. Ja, und wo Jesus in der Regel auch immer auftaucht. Und wir kennen vielleicht auch in den neuen Chorussen, gibt es sowieso häufig, da ist es jetzt gar nicht mehr so, da kommt meines Wissens nach alles vor, der Vater wird angebetet, der Geist, gibt es Lieder, Jesus wird groß gemacht. Und dann gibt es manche Lieder, die versuchen, die Dreieinigkeit reinzunehmen. Mein Lied ist, Vater, ich liebe dich, ich preise und erhebe dich. Herrlich sei dein Name in der Welt. Herrlich sei dein Name, herrlich sei dein Name, herrlich sei dein Name in der Welt. Und dann Jesus, ich liebe dich. Und so. Dritte Strophe, dann eben Heiliger Geist, ich liebe dich. So, diese Dreieinigkeit wird genommen. Und da gab es jetzt Leute, die dann noch eine vierte Strophe dazu genommen haben. Maria, ich liebe dich. Ich preise und erhebe, herrlich sei dein Name in der Welt. Das singen wir hier nicht. Und da hört bei mir irgendwo, da ist eine Grenze dann, für mich persönlich eine Grenze gekommen. Das wäre jetzt was, das wäre schwierig so, ja. Das wäre extrem schwierig, wenn es, und dann vielleicht gibt es noch eine fünfte Strophe und plötzlich und dann kommen alle und dann kommen noch Heilige dazu. Wenn man dann auch anruft oder so, wo wir dann merken, okay, lassen wir aber auch mal jetzt die Dreieinigkeit Gottes so stehen. Es wäre auch fatal, wenn eine der Strophen lautete, Heilige Schrift, ich liebe dich. Ich preise und erhebe dich. Das mache ich auch nicht. Ich verkündige nicht die Bibel. Die Bibel starb für mich nicht am Kreuz. Ich bete nicht das Buch an. Ich bete ihn an. Die Lieder und die Kirchengeschichte zeigen, dass das immer wieder ausgedrückt wird. Und jetzt kommt hier keine Folie mehr, ich habe hier nichts mehr jetzt, das soll mal da stehen bleiben. Und ich möchte einfach damit etwas zeigen. Und zwar, dass Menschen, also auch Geschwister jetzt oder die dann zuhören irgendwo zu Hause oder so, die Predigt hören, dass die sich mal selber prüfen, selber, der Mensch prüfe sich selbst auch da mal, wozu tendiere ich denn eher? Und häufig passiert Folgendes, dass ich sage, ich tendiere eher zu links oder rechts, Punkt. Und ich möchte Folgendes machen, das mache ich auch selber immer wieder, dass ich sage, ich tendiere zu einer Seite, aber ich möchte mal die andere mir mal angucken. Ganz bewusst mal schauen, Mensch, da ist ja auch was dran und da kann man auch was lernen. Ja? Und das ist, glaube ich, das, worauf die Gemeinde der Endzeit, in der wir sind, hinsteuert, dass nämlich diese Einheit im Glauben, wie Epheser 4 lehrt, Einheit im Glauben und in der Erkenntnis. Bisher ist die noch nicht so stark zu sehen. Aber ich könnte mir vorstellen, ich glaube eigentlich daran, dass es der Heilige Geist hinbekommt, dass am Ende der Zeit die Gemeinde Jesus so ähnlich dastehen wird wie am Anfang der Zeit. Und ihr könnt mir eines glauben, oder ihr könnt es auch nachlesen, forschen und ganz viel studieren darüber, dass über diese Frage ganz am Anfang keine Diskussion war. Da hatte man gar keine Zeit, um solche Sachen zu diskutieren. Da gab es auch nicht in Korinth die EMK, und die römisch-katholische und die evangelische und die christliche Gemeinde Landwarten und die Gnadenkirche am Wiener Platz und. Es gab es gar nicht. Es gab einfach die Gemeinde in Korinth. Die gab es. Es waren alle diejenigen, die Kinder Gottes waren, die ihr Leben Jesus anvertraut hatten. Und heute haben wir eine andere Zeit. Das hat Vorteile. Jeder kann in die Gemeinde gehen, wo er fröhlich wird und was ihm so passt. Das ist natürlich heute ähnlich wie im Supermarkt. Ja? Nicht mehr zwei Joghurts, Erdbeer und Kirsch. Nein. Von Erdbeeren und Kirsch jeweils nochmal 10. Und dann gibt es auch noch die Light-Variante. Und dann haben wir mal 40 Möglichkeiten und ich weiß dann gar nicht mehr, wo ich mich orientiere, am Preis oder an der Aufmachung, ja, und werbetechnisch, was da alles läuft. So ähnlich ist es bei den Gemeinden. Man kann sich aussuchen, was man will, hat Vorteile, hat aber auch Nachteile. Da wir es jetzt so haben, finde ich es wichtig, dass wir uns gegenseitig respektieren, achten und schätzen. Die Einheit, die der Heilige Geist wirkt am Ende der Zeit, ist nicht eine Ökumene. Ist nicht eine Ökumene im Sinne von, wir haben uns alle lieb und jetzt ist gut, Bibel legen wir weg, ist alles nett oder so, sondern ist eher eine Einheit im Sinne von Johannes 17, dass Jesus sagt, dass die eins sind, die du, Vater, mir gegeben hast. Dass die eins sind, ich sag mal, die den Namen Jesu im Herzen tragen. Und wenn heute jemand da ist, aus einer anderen Kirche oder Gemeinde oder hört es, die Predigt, wenn du den Namen Jesu im Herzen trägst, sind wir uns mal grundsätzlich eins. Und so wollen wir Gemeinde bauen. Ja? Und so können wir voneinander lernen und mit unterschiedlichen Schwerpunkten, aber diese Einheit wollen wir leben. Ich bete noch, vielleicht stehen wir auf dazu, dass lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass ich dein Kind sein darf, dass ich erkannt habe, dass Jesus Christus mein Herr und Erlöser ist, dass er gekommen ist in die Welt als Kind und dass er aufgewachsen ist und ein Leben geführt hat, das wie kein zweites war. Das begeistert mich, diese Erlösung dann auch zu begreifen, zu erkennen, dass Jesus, dass du für mich gestorben bist. Danke, Herr Jesus, dass du den Abstieg tatsächlich vollzogen hast, dass du nicht beim Vater geblieben bist, dass du herabgekommen bist, hinabgestiegen in diese Welt voller Dunkelheit, voller Sünde und Schmutz und Not. Danke, Herr Jesus, dass du diesen unglaublichen Abstieg vollzogen hast. Danke für dein Leben, für dein Werk, für deine Erlösung, für deine Auferstehung, für deine Himmelfahrt. Danke dafür. Und danke, Heiliger Geist, dass du bereit warst, an Pfingsten zu kommen auf diese Welt. Und dass von dem Tag an bis zum heutigen Tag überall auf dem ganzen Erdenrund Gemeinde Jesu installiert worden ist und Gemeinde Jesu gebaut wird. Danke, dass du in uns lebst, so wie es geschrieben ist. Der Geist Gottes, der in uns, in unserem Körper als Tempel lebt und da Gottesdienst leben und durchführen will. Danke dafür. Und ich danke dir, dass du auch hier in dieser Gemeinde wirkst und dein Werk baust und dein Werk zu Ende bringst, so wie du das willst. Und wir haben gehört, dass wir dich, du Heiliger Geist, dass wir dich betrüben können, dass wir dir widerstehen können, dass wir dich lästern können und ablehnen können und wieder widerstehen und alles. Und das wollen wir nicht. Wir wollen, dass du ungehindert wirken kannst. Mit einem einzigen Ziel, dass der Name Jesus ganz, ganz groß gemacht wird, auch in unserer Gemeinde, wie es bisher war und weiterhin. Ich wünsche mir und ich bete darum, Herr, dass du uns hilfst, dass es noch weiter gelingt, dass wir das noch besser machen können, dass wir noch mehr Menschen mit dieser Botschaft Jesu erreichen und dass immer deutlich wird, der Name Jesu ist es, in dem Menschen gerettet werden, nicht der Name des Vaters, nicht der Name des Heiligen Geistes. Im Namen Jesu geschehen diese Dinge. Danke auch, dass du Wunder wirkst. Danke, dass du ein Gott bist, der Wunder wirkt in unterschiedlichen Bereichen, dass wir damit rechnen dürfen. Danke auch, was geschieht in unserer Mitte immer wieder. Und da, wo Menschen gerade in dieser Zeit des Feuers, der Prüfung, der Not, der Krankheit und der Schmerzen sind, da möchten wir dich bitten, Heiliger Geist, dass du als der Tröster, als der Fürsprecher, als der kommt, der sie ermutigt und der sie mit da durchträgt durch dieses Tal des Todesschattens, durch diese schwierige Phase in dem Leben. Herr, wir sind so froh, dass du kein Gott bist, der nur bei uns ist, wenn es uns gut geht, sondern auch einer, der uns in den Nöten begleitet und da durchführt und da auch rausholen kann. Herr, wir möchten damit rechnen. Und ich bitte dich, Herr, dass wenn jetzt diese Advents-Weihnachtszeit, die jetzt vor uns liegt, so zelebriert wird und mit großem Aufwand immer wieder auch so dargestellt wird, dass wir als Christen eng bei dir sind und dass wir uns da nicht irgendwo in die Irre treiben lassen. Dass wir wissen, um wen es wirklich geht. Jesus Christus wurde Mensch. Gott wurde Mensch. Und das ist das größte Geschenk für die Menschheit, dass da einer gekommen ist, der den Weg frei gemacht hat zum Vater. Wenn heute jemand hier ist, der das nicht wusste bisher, dass Jesus der Weg zum Vater ist, dann bete ich, Herr, dass du durch deinen Geist diese Wahrheit im Herzen ganz neu offenbarst. Vielleicht zum allerersten Mal. Dass Menschen ihre Knie beugen vor dem lebendigen Gott und eine Entscheidung treffen zur Nachfolge Jesu Christi. Danke, dass du Gemeinde baust, dass du auch diese Gemeinde hier gebaut hast und weiter bauen wirst. Wir freuen uns darüber. Dir sei die Ehre, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Amen. Noch ein Lied, Lobpreisteam. Und vielleicht bleiben wir gerade stehen dazu, wenn wir es hinbekommen. Und dann gibt es noch den Segen.